Benvenuti zu Calcio, der Podcast.
Von und mit
Lorenzo Schütze und
David Casula. Ciao a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio, der Podcast. Mit mir, David Casula, und meinem geschätzten Kollegen Lorenzo Schütze.
Hey, auch von mir ein Buongiorno und herzlich willkommen zum Podcast. Und ich freue mich schon auf die Folge.
Und was hatten wir für eine Wahnsinnswoche? Also auch heute wieder viele Themen zu besprechen und darüber geben wir euch einen kleinen kurzen Überblick. Die Adler kreisen über Rom, die Lazio gewinnt das Derby della Capitale gegen die Roma, der SSC Neapel gewinnt erneut und grüßt von der Tabellenspitze und ob es vielleicht dieses Jahr für den Scudetto reicht, das werden wir besprechen. Und zwischen Geschichte und Drama, Daniel Maldini trifft für den AC Mailand und Juventus muss um Paulo Dybala bangen. Was da alles hinter drin steht, werden wir gleich zu sprechen haben. Und ich würde sagen, verlieren wir keine Zeit und starten direkt mit dem ersten Thema in die Folge ein, der letzte Serie A-Spieltag. Und da hatten wir auch wieder wunderbare Partien, unter anderem Meister Inter Mailand gegen Atalanta Bergamo. Wie hast du das Spiel gesehen?
Mega spannendes Spiel. War ja am Ende dann unentschieden, 2-2. Ich muss sagen, Atalanta hat sich sehr gut geschlagen gegen Inter Mailand. Inter ja gerade auf Topkurs, beziehungsweise in Topform auch. Hat mich auch irgendwie ein bisschen überrascht, dass dann 2-2 rauskam, irgendwie aber auch nicht. Also ich hatte gehofft, dass Atalanta da so gut gegenhält, weil ich der Meinung bin, dass Inter Mailand gerade einfach ähnlich wie andere Top-Teams, zu denen wir später ja noch kommen, wie ein Zug gerade durch ihre Spiele durchfahren. So, da ist wenig Halt. Muss natürlich aber auch sagen, dass Atalanta selber ein Top-Team ist aus der Tabelle. Deshalb ja, alles im einen sehr spannendes Spiel und sehr, sehr ausgeglichen.
Und für dich auch eine gerechte Punkteteilung am Ende? Oder ja, hättest definitiv du der einen oder anderen Mannschaft die 3 Punkte eher gegönnt?
Nee, ich muss sagen, die Punkteteilung fand ich gut. Ich muss auch sagen, das Tor von Lautaro Martinez war der Hammer. Also der Seitfallzieher war krass. Also
als sensationelle Direktabnahme.
Ja, also, das war das Heftige, genau, diese Direktabnahme.
Aber können wir dann auch bitte darüber sprechen, was das für ein geiler Pass von Barella war?
Auf jeden Fall. Also der kam ja von der Seite so reingeflogen.
Diese Übersicht.
Genau, also so, ja, so ein bisschen so schräg von hinten von der Seite reingeflogen und dann den Seitfallzieher. Ja, muss man erstmal können.
Kein Wunder, dass Inter mit Lautaro natürlich schnellstmöglich auch wieder verlängern möchte. Wer solche Bälle verarbeiten kann, findet man nicht häufig im Fußball. Und ich habe eine ganz interessante Statistik dazu gefunden. Bei diesem 2-2 zwischen Inter und Atalanta hatten wir einfach 42 Torschüsse insgesamt im Spiel.
Das meine ich ja.
Das muss man sich auch mal kurz überlegen. So, wir sprachen ja öfter gern mal darüber, Italien immer noch mit diesem gewissen Standing des Catenaccio, der aber ja statistisch auch schon widerlegt ist, einfach weil in Italien die meisten Tore seit Jahren fallen, in den Top 5 liegen. Und ich finde, also ein Top-Spiel in Italien, das ist Inter Atalanta mittlerweile, 42 Torschüsse, da kommt man auch als Fan für die etwas horrenden Stadionpreise in Italien trotzdem extrem auf seine Kosten, oder?
Ja, definitiv. Also die Serie A bietet ja inzwischen bei fast jedem Topspiel ein Offensivfeuerwerk. Und das meinte ich eigentlich auch, dass das Spiel so extrem spannend ist. Vor allen Dingen hast du dann halt so Hauptakteure wie so ein Lautaro Martinez, die auch individuell eine mega Klasse haben. Du hast dann auch so einen Freuler, so einen Robin Gosens natürlich auch. Also mehrere Shootingstars auf einmal, wo du weißt, dass da, also da kann ja im Prinzip alles passieren in der Partie. Und ich muss auch sagen, ich fand es sehr interessant, dass du die Vertragsverlängerung angesprochen hast mit Lautaro Martinez. Denn man hat gesehen, dass er beim Torjubel sich an die Brust gegriffen hat und das Interzeichen, also das Logo dann angehoben hat und noch nicht geküsst hat, aber es ist so eine Art Andeutung.
Das kommt dann nach der Verlängerung.
Genau, das kommt nach der Verlängerung. Deshalb dachte ich mir vielleicht, okay, ist ganz interessant, nachdem ja relativ viele gewechselt sind von Inter, dass er sich dann so an die Brust fest, so eine Art Teaser von Loyalität, finde ich.
Gab ja auch die Gerüchte, cool, dass er auch gehen könnte.
Genau, das
meine hat ich, Inter ja verhindern wollen, eben weil es diese Abgänge wie Lukaku und Hakimi schon gab und man jetzt nicht noch einen Meistermacher verlieren wollte. Und ich würde sagen, Lautaro fühlt sich einfach wohl bei Inter Mailand. Hat es eben auch durch den Jubel da demonstriert. Und ich denke, er macht nichts verkehrt, Inter macht nichts verkehrt, wenn die sich ein paar Jahre noch einander binden.
Definitiv, genau.
Wer in den letzten Wochen ein bisschen viel verkehrt gemacht hat, jetzt so langsam aber wieder zurück in die Spur findet, ist Juventus Turin. Gegen Sampdoria und unter der Woche gegen La Spezia gespielt, beides mit jeweils 3-2 gewonnen. Ist das für dich jetzt die ersten richtigen Schritte für Juventus, um vielleicht doch noch in den Titelkampf eingreifen zu können? Oder sagst du, es sind zwar Siege, allerdings wie sie errungen wurden und wie knapp, mit den Gegentoren mal ein Auge darauf geworfen, Juventus kommt an die Spur, aber Titelrennen, das wird dieses Jahr nichts mehr.
Also gegen Spezia hätte man das auf jeden Fall so ausdrücken können, wie du gerade die zweite Frage formuliert hast. Das wird wahrscheinlich nichts mehr, wenn man gegen so in Anführungsstrichen unterklassige Teams, also für Juventus natürlich, kann das nicht das Niveau sein, gegen Spezia nur 3-2 zu gewinnen. Vor allen Dingen auch noch so knapp. Also es war ja wirklich, hätte De Ligt da nicht raufgezimmert, Volley. So, und der ist ja nicht wirklich, also der ist ja nicht gerade reingegangen, sondern der ist halt nochmal aufgeprallt, so, der Ball. Und man hat das Gefühl, dass er eher reingekullert, als reingeschossen wurden. So.
Wobei man aber auch La Spezia natürlich sagen muss, also dass die wirklich toll über 90 Minuten gekämpft
klar.
haben.
Also das ist ja sowieso, das hatte ich ja in den letzten Folgen auch schon angesprochen, dass so kleinere Teams, also dass halt inzwischen die ganze Serie A gefühlt deutlich ausgeglichener geworden ist und einfach alles geht in jedem Spiel. So, es gibt keine wirklich klaren Favoriten mehr, finde ich. Also es kann auch mal jemand wie Inter einfach ein Unentschieden spielen, so, obwohl man denkt, okay, Inter müsste jetzt eigentlich gewinnen. Also ich finde es ganz gut, wie kleine Teams dagegen halten. Allerdings muss ich dann aber auch sagen, dass das 3-2 gegen Spezia ein anderes 3-2 war als gegen Sampdoria. Weil Juventus hat gegen Sampdoria das ganze Spiel erst, also von Anfang an dominiert. So, es gab dann natürlich danach, muss man auch ehrlich sagen, in der zweiten Hälfte haben sie halt stark nachgelassen. Natürlich wurde das Ganze auch ein bisschen überschattet von den Verletzungen von Dybala und Morata, da kommen wir dann gleich aber noch zu. Aber sie haben das Spiel von Anfang an dominiert, so, und das war schon mal ein klares Ausrufezeichen war das. Man hat allerdings auch gesehen, dass Allegri, der in den Jahren zuvor, die er Juventus trainiert hat, ja so souverän war, sehr verunsichert war. Der weiß, ich glaube, Allegri selber weiß sich aktuell noch nicht so wirklich zu helfen, wie er die Situation in der Verteidigung regeln soll. Also ich finde, Juventus viel zu anfällig im Gegensatz zu früher. Und das ist ein bisschen schade.
Also da gebe ich dir absolut recht, Juventus. Also muss man ja auch kein Experte für sein, wenn man sich die Spiele und auch die Statistiken anguckt. Juventus ist einfach eben nicht mehr hinten so sicher, wie sie es noch vor einigen Jahren waren. Meine Einschätzung ist allerdings nicht, dass es an Bonucci, Chiellini oder De Ligt liegt. Klar, die stehen auch nicht immer richtig. Aber grundsätzlich finde ich, eben weil Juve ja auch viel rotiert in der Innenverteidigung, mal spielt eben Chiellini mit De Ligt, mal Bonucci, mal eben die beiden Routiniers zusammen. Und trotzdem kassiert Juventus jedes Mal so viele Gegentore. Und wir haben bei Bonucci und Chiellini, die bei der Euro wirklich super verteidigt haben, wie man es eben auch von ihnen kennt, bei Juve funktioniert das nicht. Und deswegen sage ich, Juventus' Problem in der Abwehr liegt nicht in der Innenverteidigung, sondern auf den Außen. Sprich auf Alexandro, der seit Jahren nicht mehr das Niveau hat, wo Juventus mal Champions-League-Finale gespielt hat. Auf der rechten Seite hat Juventus meines Erachtens seit Jahren keine Alternative mehr. Ein De Ciglio kann nicht Juventus' Anspruch sein. Ein Cuadrado gehört eigentlich offensiver, wird aber häufig eben in die Rechtsverteidigung gezogen.
Da bin ich definitiv bei dir.
Und dasselbe gilt auch für einen Danilo. Also Danilo ist noch der beste Rechtsverteidiger, den Juventus hat. Und technisch gesehen ist er mit De Ciglio eigentlich der Einzige. Und ich denke, Juventus' Probleme liegen eher darin, dass sie über die Außen extrem anfällig sind. Sieht man ja auch bei den Gegentoren. Die gehen meistens über die Außen.
Genau, die gehen ja über die Außen und kommen in der Flanke rein oder mit einem Steilpass, also von außen durch die Mitte durch. Das sieht man ganz klar. Ich muss auch sagen, ich habe das Spiel ja gesehen gegen Sampdoria und da gab es diese eine Situation, wo Cuadrado den Ball verloren hat und dann über die rechte Seite nichts mehr kam. Also man hat gesehen, die Viererkette setzt sich nach hinten ab, aber dadurch, dass Cuadrado diesen Ball verloren hat, war die komplette Kette überfordert und wusste nicht, was sie machen sollte und hat so dann mit einem einfachen Kombinationsspiel, was über die rechte Seite passiert ist und mit dem Abschluss dann von Candreva, einfach so ein Tor kassiert, wo wieder über außen reingespielt wurde, aber keine Flanke kam, sondern einfach kombiniert wurde, als ob hinten keiner stehen würde. So, und dann hat Candreva das Tor geschossen. Da hast du schon recht. Also, es ist definitiv auch ein Problem über die Außen. So.
Allegri hat es selber angesprochen, auch mal bezogen auf die Personalie, die es bei Juventus eben gibt, gesagt, dass gewisse Spieler, gerade die Jungen, und da hat er auch Chiesa und Kulusevski in die Pflicht mitgenommen, dass die verstehen müssen, dass wenn sie reinkommen, dass sie Vollgas geben.
Ja.
Weil das ist das, was Juventus ausmacht. Und er hat gesagt, die wollen wirklich für Juventus spielen, hat er gesagt. Und ich finde, man hat nach dieser Ansprache eben gemerkt, dass gab eine entscheidende Szene, das war im Spiel gegen Spezia, ein Ball, der Richtung Eckfahne von Spezia gekullert ist. Und kein Juventus-Spieler hat sich Richtung Ball orientiert. Nah dran stand Rabiot, hat nichts gemacht, der ist gegangen in Schrittgeschwindigkeit.
Ja.
Und Chiesa ist losgelaufen und hat irgendwie noch versucht, diesen Ball zu kriegen. Und das ist das Problem, was dann Juventus im Mittelfeld hat, jetzt mal von der Abwehr wegzukommen. Das nächste Problem ist, dass gewisse Spieler, und dann nehme ich Rabiot bei Juve in die Pflicht, den Eindruck vermitteln, dass sie das Nötigste machen, aber nicht darüber hinaus. Und mit der Einstellung bist du bei Juventus Turin falsch.
Genau.
Ist also meine Meinung.
Also finde ich sehr gut, dass du es ansprichst, weil das Tor, was Locatelli nämlich geschossen hatte, genau das war so eine Aktion, wo dann Kulusevski den Ball, also nee, andersrum. Erst ist Chiesa reingelaufen, reingedribbelt. Der Ball wurde ihm dann abgenommen, so ist dann ein Fehlpass von Sampdoria gekommen. Kulusevski war sofort da, ist mit dem Ball reingelaufen, an der Außenkante vom 16er, Ball reingelegt und dann war Locatelli da und hat ihn reingeschossen. So, und Chiesa hat halt, also genau deshalb spreche ich Chiesa halt auch so an und Kulusevski, also deshalb finde ich es auch gut, dass du es gemacht hast. Das sind einfach Spieler, die sind halt da. So, die geben die Situation nicht auf und die sind, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen rumstehen und drauf gucken, sind die sofort bereit, wenn so ein Fehlpass kommen sollte und dann passiert ein Gegentor und genauso sollte das eigentlich auch sein.
Das ist ja das, was Inter Mailand diese Saison macht. Die stehen mit so vielen Leuten im Strafraum. Immer ist irgendjemand da und hat diesen Hunger, diesen Ball zurückzuerobern, das ja. Ding zu machen. Und so langsam merkt man, dass es bei Spielern wie Chiesa, Kulusevski, Locatelli auch ein bisschen mehr ankommt. Und von daher denke ich auch, dass Juventus sich jetzt langsam fängt. Für die Psyche natürlich, du kennst es selber als Fußballer, ich ja auch. Wenn du so eine Talfahrt hast, zwei Siege hintereinander, extrem wichtig. Wird jetzt mal spannend zu sehen sein, wie Juventus unter der Woche spielt. Denn, du hast es auch angesprochen, Paulo Dybala hat sich verletzt. Ist unter Tränen vom Feld gegangen. Also der hat sofort gewusst, da ist was kaputt. Und es sah zuerst nach Muskelverletzung aus. Heute Morgen hatte er allerdings war bei Gem Medical, bei Juventus. Und es ist keine Muskelverletzung. Und es ist weniger schlimm, als man es erwartet hat. Also es sieht danach aus einfach, dass Dybala das Spiel gegen Chelsea verpassen wird, definitiv. Genauso wie Morata
auch, genau.
Allerdings geht es eher darum, ihn vielleicht jetzt ein, zwei Spiele noch zu schonen und dann wird er bei Juventus wieder zurückkehren. Also aufatmen bei einem Juventini, weil ich habe gemerkt bei Juve gestern, sie haben super angefangen, Dybala hat das Tor gemacht. Nachdem er vom Feld gegangen ist, ist Juventus ein bisschen eingebrochen über 20, 30 Minuten. Eigentlich bis zum Elfmeter des 2:0. Da fehlte der kreative Anführer und ich finde es schön, dass Dybala diese Rolle, die Juventus ihm angedacht hat, eben vom Anführer so ein bisschen adaptiert und in diese Rolle jetzt reinwächst, weil er muss, ja, er ist 27.
Jetzt, wo Ronaldo jetzt halt auch weg ist, ne, und Dybala ja immer noch auf seinem Peak ist, also der ist ja wie gesagt nur 27, hast du ja gerade gesagt, kann er ja auch diese Rolle endlich ausleben, der kriegt da jetzt auch wieder deutlich mehr Freiheit, das sieht man ja auch, also wo Locatelli dann nicht abgeschlossen hat, also er hat ja einmal draufgezogen aufs Tor. Der Ball kam dann wieder zurück und er hat ihn sofort Dybala abgelegt und Dybala mit einem ersten Kontakt Halbvolley, also so ein Low-Drive schön unten rechts in die Ecke und das war einfach, also es war einfach cool, wieder so einen Dybala zu sehen, weißt du, auch, dass er das Spiel, wo er sich den Ball nimmt, das Spiel anführt und den anderen Leuten dann die Option gibt, sich freizulaufen. Das ist also meiner Meinung nach, so wie du es natürlich aussiehst, mega cool. Und deshalb freut mich das jetzt auch ehrlich gesagt, dass Dybala nicht so lange auf Fußball verzichten muss wieder.
Zum Abschluss, damit wir auch nochmal zu den anderen Spielen kommen, ganz kurze Frage an dich. Glaubst du, dass diese Verletzungsanfälligkeit von Dybala einer der Gründe ist, warum die Vertragsverlängerung bisher noch nicht stattgefunden hat, beziehungsweise ob seine Verletzungsanfälligkeit vielleicht sogar dazu führt, dass Juventus gar nicht mit ihm verlängert, sie sich nicht einigen können?
Also ein Punkt ist es auf jeden Fall. Ich glaube, da liegt es dann aber auch eher daran. Also ich glaube, es ist kein ausschlaggebender Punkt für eine mangelnde Vertragsverlängerung. Ich glaube, es liegt einfach daran, also das ist eher so ein gehaltsgebundener Punkt, warum Juventus ihn eventuell vielleicht nicht die 10 Millionen geben möchte, sondern nur 8. So,
das denke ich auch.
Weil ein Spieler, also das ist ganz klar, ich kenne das ja selber auch, vor allem aktuell auch. Wenn du verletzt bist, verlierst du ja quasi an Wert. So. Und ich denke, dass, also Juventus will auf jeden Fall an ihm festhalten, nur halt nicht für den Preis. So. Und ich denke aber, dass sie sich auf jeden Fall noch darauf einigen werden. Ich denke, das siehst du ja auch so. Und dass es da dann aber nur quasi Gehaltsabstriche gibt.
Und dann würde ich sagen, schließen wir das Juventus gegen Sampdoria-Kapitel auch an der Stelle und kommen zu etwas Historischem, und zwar beim Spiel La Spezia gegen den AC Mailand. Erzähl unseren Zuhörern doch mal, was hat denn da Geschichte geschrieben?
Also man muss darauf mit einem kleinen Blick in die Vergangenheit zurück antworten. Vorab, Maldini hat ein Tor geschossen. Jetzt fragt sich aber vielleicht der eine oder andere Maldini spielt ja gar nicht mehr. Das stimmt, aber, also Paolo Maldini spielt nicht mehr, aber sein Sohn spielt, und zwar Daniele Maldini. Der spielt und der hat das Wochenende mit einem Kopfballtor getroffen, während sein Vater auf der Tribüne saß. Also die AC Mailand-Legende hat über 600 Spiele für den Club gemacht und auch 5-mal die Champions League und ich glaube 6-mal die italienische Meisterschaft geholt mit AC Mailand. Und der Großvater von Daniele Maldini, der am Wochenende getroffen hat, hat nämlich auch für AC Mailand gespielt. Das heißt, Daniele Maldini in seinem Startelfdebüt trifft direkt, also dritte Generation AC Mailand. Man könnte sagen, dass die Familie Maldini auf jeden Fall ein Stück Historie vom Club ist. Und
eine richtige Milan-Dynastie.
Auf jeden Fall.
Begründet, also die Maldini-Dynastie innerhalb des Clubs.
Das stimmt. Und er hat übrigens, was ganz interessant ist, was natürlich auch der Position ein bisschen zu verschulden ist, deutlich früher getroffen als sein Vater einst. Sein Vater hat nämlich erst im 41. Spiel das erste Tor für AC Mailand gemacht. Der ist aber auch Innenverteidiger gewesen. Und sein Sohn hat jetzt schon im 10. Spiel für AC Mailand, also für die erste Mannschaft, sein erstes Tor erzielt, direkt im Startelfdebüt. Kurze Frage an dich. Glaubst du, Daniele Maldini wird seinen Vater übertrumpfen? Also was Tore und Titel angeht? Oder sagst du, das ist extrem schwierig bis nicht machbar? Ja, dazu muss man sagen, sein Vater hat nur 29 Tore für den AC Mailand in seiner ganzen Karriere geschossen.
Aber wie du auch angesprochen hast, eben als Innenverteidiger. Nee, absolut. Also extrem große Fußstapfen, in die er da treten kann, muss vielleicht auch. Aufgrund des Namens hat er natürlich schon ein gewisses Standing beim AC Mailand. Wie du gesagt hast, Großvater Cesare, Vater Paolo, jetzt Daniel Maldini. Ist natürlich mit den beiden Vorfahren, die auch jeweils Milan-Kapitäne waren, klar, dass auch er wahrscheinlich diesen Anspruch an sich hat, vielleicht irgendwann mal. Und ich glaube, das ist eine dieser wenigen Geschichten, die es halt heute noch gibt. Und wenn, wie wir auch gesagt haben, wenn es sie gibt, dann sind sie oft in Italien, dass ein Spieler vielleicht wirklich seine Karriere bei einem Club prägen kann und diesen Club vielleicht auch mitprägt. Und das haben seine beiden Vorfahren sozusagen auch gemacht und als Kapitäne natürlich auch viel gewonnen. Schwierig natürlich, wie du gesagt hast. Maldini hat unfassbar viele Champions Leagues und Scudetti gewonnen, weil er aber auch in einer Zeit beim AC Mailand war, die Hochphase war. Ne? Also da gab es eben viele, viele Spieler, die auf Weltklasse-Niveau einfach damals beim AC Mailand gekickt haben, was natürlich jetzt gerade nicht mehr der Fall ist. Milan ist kein Champions League-Favorit wie damals, aber sie können es wieder werden. Ob Daniel Maldini natürlich in der Zeit, wo Milan es braucht, sich wieder an die Champions League ranzuspielen und vielleicht auch mal irgendwann wieder Titelfavorit zu werden. Auf dem Weg dahin viele Titel gewinnt, weiß ich nicht. Aber das Potenzial, eine Clublegende zu werden, finde ich, hat er definitiv. Und das nicht nur aufgrund des Namens, sondern einfach auch, weil er ein sehr feiner Fußballer ist. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass die dritte Generation Maldini genauso erfolgreich insgesamt sein kann, wie Cesare und Paolo es ihm schon vorgemacht haben.
Da bin ich auch deiner Meinung. Ich denke, der wird, ich weiß nicht, ob genau in die gleichen Fußstapfen treten, weil das ist sehr schwierig. Aber ich denke, der wird auf jeden Fall seinen eigenen Weg gehen und auch einen großen Teil dazu beitragen. Fand jetzt auch interessant, dass du das angesprochen hast, dass damals AC Mailand ja so im riesen Aufschwung war.
Das war eine absolute Fußballmacht.
Genau, damals, was Champions League und alles angeht. Man muss aber sagen, dass AC Mailand aktuell gerade auch auf einem ganz guten Weg ist, sich wieder an die Weltspitze zu kämpfen. Natürlich noch lange nicht da, aber auch bei AC Mailand sowie bei Daniele Maldini sieht man auf jeden Fall das Potenzial, auch international und national wieder sehr erfolgreich zu sein.
Und ich denke, auch mit einem Vater wie Paolo kannst du viel lernen, auch von nicht nur fußballerisch, sondern auch mental, was dich zu einem, ja, zu einem Weltklasse-Spieler machen kann.
Definitiv, das stimmt.
Ich würde noch auf ein Spiel, was jetzt nicht von den großen Teams gestern war, kurz ansprechen. Und die Rede ist vom extrem spannenden Spiel Genoa gegen Hellas. Am Ende 3:3 gab die 2-0-Führung erst für Hellas. Dann drehte Genoa das Spiel auf 3:2. Am Ende dann eben ein leistungsgerechtes Unentschieden, weil Kalinic in der Nachspielzeit eben noch den Ausgleich schießen konnte. Was ich aber sehr interessant und bemerkenswert finde, dass Mattia Destro beim 3:2 einfach noch seine Wasserflasche in der Hand hatte.
Ja, der Mann war durstig, ne? Stay hydrated.
Der Mann war durstig. Ja, er sagte später auch im Interview, wurde natürlich darauf angesprochen. Er war halt gerade dabei zu trinken, weil er extrem kaputt war in dem Spiel einfach, zu dem Zeitpunkt. War ja ein schneller Doppelschlag. In der 80. hat er das 2:2 gemacht, 85. ja das 3:2. Also es war schon kurz vor Schluss. Er war müde, hatte was getrunken und dann realisiert, da kommt noch mal ein Ball. Und er wusste nicht, wohin mit der Flasche und dachte sich, ja, behalte ich in der Hand. So. Klar. Und ist dann damit losgelaufen, hat das Tor geschossen, beim Jubel schnell weggeworfen. Ich weiß auch nicht, darf man mit einer Flasche Wasser in der Hand spielen?
Also theoretisch nicht, weil es ja ein harter, also der Deckel auch, ne, ist ein harter Gegenstand, es besteht halt Verletzungsgefahr. Aber ich glaube, dass der da keine Sanktion kriegen wird. Also der.
Nee, deswegen hat er die beim Jubel auch schnell weggeworfen.
Ja, genau, dann. Das war, glaube ich, ganz gut von ihm, die schnell wegzuwerfen. Weil du halt nicht, also es ist genau das Gleiche, wie wenn du jetzt zum Beispiel eine Uhr auf dem, die darfst du ja auch nicht auf dem Feld tragen oder Ketten oder sonst was, also da besteht ja Verletzungsgefahr. Aber fand ich sehr lustig, dass er da noch eine Wasserflasche hat.
Ungewöhnlich auf jeden Fall. Definitiv. Aber das ist eine Anekdote eben, die am Ende im Saisonrückblick bestimmt das ein oder andere nochmal hochkommen wird. Und ja, in einem klasse Spiel mit vielen, vielen Toren, auch da sehen wir es wieder, selbst wenn die kleinen Mannschaften spielen oder die vermeintlich kleinen,
3-3, ne?
6 Tore in einem Spiel, ja. Das macht Spaß und das macht Lust auf mehr. Und ja, damit würde ich eigentlich auch zum eigentlichen Hauptthema des Spieltags einleiten, zum Derby della Capitale. Lazio gegen Roma, das ist einfach eins der, muss man auch sagen, nicht nur interessantesten, sondern auch gefährlichsten Derbys der Welt und in Italien. Wie siehst du dieses Derby grundsätzlich mit Blick auf die Vergangenheit und auf die aktuellen sportlichen Ansprüche beider Römer?
Also das Derby generell finde ich extrem wichtig für Italien und für die Derbys generell. Also das zwei Hauptstadtclubs vor allem, beide sehr ambitioniert aktuell ja auch, also gucken ja beide auf internationale Plätze wieder, spielen beide aktuell auch international, die wollen, also jetzt vor allem auch, haben wir auch die letzten Episoden drüber geredet, dass sie sich, die AS Rom, dass sie sich mit Mourinho verstärkt haben, aktuell auch in einer super Form sind, das gleiche bei Lazio ja auch. Vor allem mit der Personalie Pedro, der ja auch ein Tor geschossen hat in dem Spiel. Der erste Spieler seit 40 Jahren direkt von der Roma zu oder zwischen den beiden römischen Clubs überhaupt gewechselt ist.
Das letzte Mal 1985. Genau. Also da hat er sich was getraut.
Da hat er sich auf jeden Fall was getraut. Vor allem jetzt, wo Fans auch wieder da sind, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich finde das Derby generell richtig cool. Die Vergangenheit, gut, gab halt mal schlechtere, mal bessere Spiele so. Wie immer halt auch. Das ist auch so ein bisschen den Fans zu verschulden. Klar, also den Ultras. Aber das Derby jetzt fand ich richtig cool. Vor allem, wo Pedro getroffen hat, dass das so ein spannendes Hin und Her war. Dass die Roma auch nicht aufgegeben hat. Trotz der Überlegenheit von Lazio immer mal wieder, so eine kurze Zeit, so ein bisschen so ein Geben und Nehmen. Am Ende hat dann Lazio gewonnen, 3-2. Da wollte ich dich auch fragen, was hältst du vom Ergebnis? War das verdient oder sagst du, da hätte von der Roma ein bisschen mehr kommen müssen?
Wie du auch gerade gesagt hast, mega geiles Spiel. Ich habe es gestern Abend natürlich geguckt, weil es ist das Römer-Derby. Das verspricht immer viel Spannung und auch ein unterhaltsames Spiel eben. Ich finde am Ende, das Ergebnis geht in Ordnung. Sowohl Lazio als auch Roma haben gekämpft um diesen Sieg. Aber Lazio war am Ende eben hatte so ein bisschen mehr Hunger, hatte ich das Gefühl. Und in den Abschlüssen waren sie einfach auch ein bisschen konsequenter. Die Roma vom 3-1 von Philippe Anderson auch ein bisschen zu weit aufgerückt. Da konnte Immobile ja durchstarten und hat den Ball nochmal abgelegt. Von daher finde ich, geht das Ergebnis in Ordnung. Ich muss ehrlich sagen, ich habe vor dem Spiel gedacht, dass die Roma das machen wird. Einfach, weil sie auch gerade in einem in einer guten Verfassung sind. Hatten bis dahin ja 4 Siege aus 5 Spielen. Lazio hatte ja seit 3 Spielen davor nicht mehr gewonnen. Von daher habe ich gedacht, okay, das könnte eine klare Sache sein, eben weil Mourinho ja auch so ein Motivator ist. Ja, ja, vor allem fand ich es halt spannend zu sehen, das Duell Rui Patricio gegen Ciro Immobile, weil Immobile ja Torschützenliste angeführt hat. Rui Patricio auf der anderen Seite der Torwart ist, der in der Serie A die meisten Paraden bisher machen musste. Immobile hat nicht getroffen und das fand ich das Interessante, weißt du, weil Lazio 3 Tore geschossen hat, ohne dass sie Immobile sozusagen fürs Toreschießen brauchen. Klar, sie brauchen ihn fürs Spiel, aber das zeigt, dass bei Lazio einfach auch jeder Tore schießen kann. Und denke, dass sie gerade nach so einem Derby-Sieg diese Euphorie auch in die nächsten Spiele mitnehmen werden. Und zu Pedro, es wäre nicht Fußball, wenn natürlich nicht ausgerechnet Pedro trifft.
Wie so oft, ne?
Das wird viele Roma-Fans nicht freuen. Im Interview nach dem Spiel hat er ja auch gesagt, dass er sich sehr über das Tor im Derby freut.
Wollte ich sagen, der hat ja auch
ein wichtiger Moment seiner Karriere ist.
Ja.
Das ist, der hat auch gejubelt. Also das hat ihn überhaupt nicht gestört.
Nö,
vor 4 Monaten
nicht.
Noch im Trikot der Roma, jetzt im Trikot von Lazio. Kann man halten davon, was man will. Ich fand es nicht fein, muss ich ehrlich sagen. Klar, im Derby hast du viele Emotionen, willst das gewinnen, aber wenn du vor 4 Monaten noch bei der Roma warst, weiß ich
vor
nicht.
Vor allem hat er ja vor 4 Monaten ist jetzt so eine Floskel, aber der hat ja im letzten Derby auch getroffen, und zwar für die Roma.
Ja.
Und ich muss auch sagen, so wie du das gerade eben ausgedrückt hast, war jetzt kein Gentleman-Akt, muss ich sagen. Ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass er gejubelt hat, vor allem so ausgiebig. Also der überhaupt kein Hehl draus gemacht, dass er sich da freut. Aber man muss am Ende auch sagen, er hat ein Tor geschossen. Man weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert ist, ob da ein bisschen mehr stattgefunden hat als nur so ein einfacher Wechsel. Und es sei ihm auf jeden Fall gegönnt, so.
Und für jeden habe ich auch nochmal rausgesucht, der Interesse hat, ein bisschen mehr über das Derby in Rom zu erfahren, über die Geschichte, über die Hintergründe und auch die Sicht der Fans, dem kann ich nur die Doku von Coppa 90 empfehlen. Die geht eine Viertelstunde. Und die bezeichnet auch schon im Titel das als das gefährlichste Derby im Fußball. Und mit Blick auf die Vergangenheit, wo es Spielerbrüche gab, wo es Schlägereien gab und auch viele rassistische Vorfälle. Immer viel Brisanz drin. Die sind gestern, Gott sei Dank, weggeblieben. Sowohl Lazio als auch die Roma-Fans, natürlich schön, dass sie wieder im Stadion sind, haben schöne Choreos gemacht. Das war eine gute Stimmung. Es war ein sportlich fairer Wettkampf auf dem Platz. Keine großen Rudelbildungen oder Platzverweise. Und 5 Tore. Absolut unterhaltsam. Und eins der schöneren Derbys auf jeden Fall. Wie der Ausgang natürlich jetzt gesehen wird, das sei jedem selbst überlassen. Aber grundsätzlich als neutraler Fußballfan ist man gestern auf seine Kosten gekommen.
Auf jeden Fall.
Und bevor wir nun von Rom, wollen wir nur 200 Kilometer weiter in den Süden, und zwar nach Neapel. Aber bevor wir das machen, schieben wir ganz kurz eine Werbung ein und sind dann gleich wieder da. Bis gleich.
Ciao.
Und da sind wir auch wieder zurück. Werbung vorbei. Weiter geht's mit dem aktuellen Tabellenführer in der Serie A, dem SSC Neapel. Ja, 6 Spiele, 6 Siege, 1. Platz.
Und 4 Tore.
Und eben auch gestern überzeugende Vorstellung gegen Cagliari Calcio mit,
4-0.
Wieder zu 0. Also sie stehen hinten bombenfest, sie schießen vorne genügend Tore. Ist Napoli für dich ein, ernstzunehmender Kandidat für den Scudetto dieses Jahr?
Also muss ich dazu kurz einwerfen, vorhin einen interessanten Artikel von Sport1 gelesen. Und zwar hieß dann auch die Schlagzeile gleich Napoli wie damals zu Maradonas Zeiten. Das stimmt. Also Napoli ist aktuell extrem dominant, wie zu Maradonas Zeiten, weiß ich jetzt nicht, weil da war ja Maradona so. Es war nochmal, glaube ich, eine ganz andere Geschichte. So, ich habe zu der Zeit natürlich noch keinen Fußball geschaut, da war ich ja noch nicht mal geboren. Aber ich bin der festen Überzeugung davon, dass Napoli sich diese Saison den Titel holen kann. Also das war mein Gedankengang, als ich das Spiel gesehen habe. Dachte ich, okay, also wenn die so weitermachen, so weiterfahren, dann wird sich das auf jeden Fall zeigen, dass sie das, ob sie das Durchhaltevermögen haben oder nicht, das ist nämlich immer das Problem. Das war ja letzte Saison bei AC Mailand genauso. Da hatte man auch eine kurze Zeit lang gedacht, okay, Milan holt sich jetzt definitiv den Titel. Dann hatten sie aber das Durchhaltevermögen nicht, also die Ausdauer, so weiterzumachen. Und daran hat es dann am Ende gescheitert. Gönnen würde ich es Neapel auf jeden Fall. Ob sie dann das.
Du als Napolitaner, ne?
Genau.
Wäre natürlich für die Heimatstadt ein extrem großer.
Auf jeden Fall. Also ich glaube, meine Verwandten würden sich da auch einen Ast abfreuen. Und mir ist auch schön.
Definitiv.
Mir ist auch schön unter die Nase reiben, denn so viel kann ich verraten. Ich bin kein Neapel-Fan, aber ich bin ein Gönner, bin ich. Ich gönn's denen auf jeden Fall.
Ein Gönner bist du.
Gönner bin ich.
Ist doch schön.
Genau.
Man will ja nicht, mit der napolitanischen Familie in Streit geraten.
Nee, also vor allem bei Fußball nicht. Da gibt es dann immer ganz große Diskussionen, was da.
Wie sagt man so schön in Italien, über Politik und Fußball spricht man nicht.
Korrekt, das lässt man einfach so. Napoli steht dann nämlich gerade aktuell wieder auch auf dem ersten Platz. Und die gleiche Frage oder ähnlich formuliert, war die Frage dann vom DAZN-Moderator gegenüber Spalletti, wie es sich denn anfühlt, auf dem ersten Platz zu sein, wie das Panorama von da oben ist. Und Spalletti hat dann wie folgt geantwortet.
Noi dobbiamo ancora crescere, perché c'è potenzialità, c'è possibilità, come dicevo prima.
Ja, wir müssen aber noch wachsen, weil es noch Potenzial und Möglichkeiten gibt. Wie ich vorhin gesagt habe, heute Abend haben wir ein gutes Spiel gemacht und dieses auch ohne weitere Probleme verwalten können und nichts erzwingen müssen. Und deshalb, hätten wir das Spiel vorher eingetütet, wäre es natürlich besser gewesen. Denn man weiß, dass die Spiele heutzutage so laufen. Die Fans erwarten bereits sehr viel. Und wenn du dann einen Schuss aufs Tor bekommst oder ein Gegentor, unter dem man mental halt noch wachsen muss, da muss man halt schauen, wie man darauf reagiert. Und zurück sind wir. Spalletti hat dann ein paar passende Worte gefunden. Was sagst du?
Kann ich unterschreiben, wie er sich da auch geäußert hat. Ist für Neapel natürlich keine ungewohnte Situation. Zuletzt 2018 waren sie ja eigentlich nah dran am Scudetto, haben ihn in den letzten 3 Spieltagen dann doch noch an Juventus verloren, aber nicht, weil Juventus so stark war, sondern tatsächlich einfach, weil Neapel vielleicht aus innerem Druck an sich selber gescheitert ist. Und ich glaube schon, dass sie jetzt ein paar Jahre später reifer geworden sind. Der Kader hat sich nicht unbedingt viel verändert. Also viele Spieler wie Koulibaly, Insigne, Mertens sind immer noch da. Und die werden daraus gelernt haben. Und ich glaube schon, dass Neapel dieses Jahr eben bereit ist für den Scudetto, dafür auch eben auch Abstriche in der Europa League machen wird. Weil den Scudetto nach Neapel zu bringen, bedeutet einfach extrem viel für die Napolitaner. Mehr als das Viertelfinale in der Europa League oder das Halbfinale. Von daher wird der Fokus da drauf liegen. Die einzigen Scudetti, die sie bisher gewonnen haben, waren 87 und 90. Paar Jährchen her. Damals spielte auch noch ein Maradona da. Nach ihm ist ja das Stadion jetzt benannt und wäre eigentlich eine schöne Geschichte für alle Napolitaner, dann im Stadio Diego Armando Maradona eventuell den Scudetto feiern zu können dieses Jahr.
Ja, vor allem in nach Ehren, Tod, ne?
Eben an ihn. Genau, in Ehren an ihn eben dann den Scudetto zu holen. Ob sie allerdings dann das Durchhaltevermögen haben werden, was Milan ja letztes Jahr nicht hatte, wie du bereits angesprochen hast, werden wir sehen. Letzter Pokal 2020, so lange ist es nicht her. 2020 hatte Neapel den letzten Pokal geholt, damals die Coppa Italia gegen Juventus Turin im Elfmeterschießen. Du sagst also auch, Napoli, wenn du jetzt nochmal deine Prognose, die wir mal hatten, ändern könntest, würdest du statt Juventus auf Platz 1 Neapel setzen oder vielleicht doch jemand anderen?
Also Juventus hilft mir aktuell so gar nicht. Was meine
in deiner Prognose? Nein, mir auch nicht. Ich hatte auch falsch getippt, glaube ich.
Ja, also ich sehe Neapel, wie gesagt, also die Saison ist natürlich noch lang, ne? Also wir haben noch ein paar Spiele vor uns. Aber ich sehe Neapel aktuell auf jeden Fall als Favorit auf den Titel. Da muss ich dann aber sagen, mit Inter, die nur 2 Punkte hinter Neapel liegen, wieder. Denn auch hier wiederhole ich gern nochmal, ist es oft so eine Sache von Durchhaltevermögen. Du hattest ja schon mal angesprochen, dass es halt auch Saisons gab. Ich kann mich noch an die eine erinnern, ich weiß gar nicht, wann die war. War das 2018 oder 2019, wo Neapel dann nur 1 Punkt hinter Juve lag, dann bei der
Meisterschaft. Das war die Saison, wo sie es eigentlich in der eigenen Hand genau, hatten. Das war 2018.
2018 war das.
Das genau. War, wo Koulibaly noch im direkten Duell gegen Juventus nach der Ecke in der Nachspielzeit das 1-0 gemacht hatte.
Genau, ja.
Und sie damit Juve überholt hatten eigentlich.
Stimmt. Ja, genau, genau die Saison meine ich. Und da hatte ja auch Spalletti passende Worte gefunden, dass die Mannschaft ja noch wachsen muss. Und das Ganze ja noch gar nicht gelaufen ist. Also es gibt ja weiterhin noch sehr viele Spiele und da spielt halt immer wieder dieses allseits bekannte Durchhaltevermögen eine ganz große Rolle, weil die Qualität haben sie auf jeden Fall. So, das haben sie jetzt in den letzten Saisons, also in den letzten Jahren haben sie ja gezeigt, dass mit Neapel auf jeden Fall zu rechnen ist. Die Frage ist nur, können sie sich jetzt den Titel auch holen? So, weil
Sonst müsste ich halt
noch kurz einwerfen, dass Teams wie Milan, Roma und Inter, Lazio zähle ich jetzt auch dazu und eventuell sogar Atalanta, auf jeden Fall auch die Qualität hätten, sich den Titel zu holen. Ist halt nur die Frage, schaffen sie es halt bis zum Ende der Saison?
Die Konkurrenz auf jeden Fall ist ziemlich groß in Italien. Ich finde, wir haben uns eigentlich die perfekte Saison ausgesucht, einen Serie A-Podcast zu starten, weil es eben einfach so viele mögliche Teams gibt, die am Ende den Scudetto eben gewinnen könnten. Und wer ein entscheidender Faktor wird für Neapel, ist Osimhen. 6 Spiele, ja. 6 Tore. Unfassbare Quote. Wenn er das so weitermacht, wird also Neapel sicherlich Meister. Aber auch da ist natürlich die Frage, ob er in dem Rhythmus bleibt. Wenn er es macht, dann lege ich mich fest, dass Neapel nicht nur einen Champions-League-Platz am Ende haben möchte, sondern mehr.
Ja, denke ich auch. Also ich denke, die sind auf jeden Fall auf den Titel fokussiert. Aber so wie ich Spalletti auch gehört habe und ich finde, es hat auch genau richtig gesagt, kann man sich da noch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen.
Eben, es ist jetzt 6. Spieltag. Nichts ist gewonnen, nichts ist verloren. Sowohl für die Teams oben als auch für die Teams unten noch viel zu gehen. Und wir begleiten die Teams durch die Saison. Unter der Woche geht's weiter. Wir haben wieder Champions League. Also wir hatten jetzt eine Champions League-Woche, dann eine englische Woche mit Ligaspielen am Mittwoch und Dienstag. Und jetzt haben wir wieder Champions League und Europa League. Und das ist natürlich
Fußball-Olmas.
Kräftezehrend. Das ist Fußball en masse, das ist kräftezehrend und nicht ganz einfach für die italienischen Teams, viel jetzt vielleicht mitzunehmen, zumal es natürlich auch gegen keine schwachen Gegner geht. Milan gegen Atletico Madrid. Und ich würde sagen, wir sagen mal wieder ganz schnell unsere Prognosen. Milan gegen Atletico. Wer macht's?
Oh Mann, das ist immer so schwierig. Ich will ja immer, aber dann, ja. Also ich sag, Milan macht 2-1, ist allerdings das eine Tor. Also ich sag, Atletico gewinnt 2-1 gegen Milan. Was sagst du?
Atletico gewinnt 2-1, sagst du. Okay. Ja, Atletico in ganz guter Form, jetzt am Wochenende nicht gepunktet, Milan schon, ist aber harte Belastung, von daher sage ich einfach mal, Milan nimmt einen Punkt mit und spielt am Ende 1-1 gegen Atletico. Shakhtar Donetsk gegen Inter Mailand, letztes Jahr war für Inter da nichts wirklich zu holen. Wie sieht es dieses Jahr aus?
Also Inter ist deutlich stärker geworden, das hat man auch im Spiel gegen Real gesehen, obwohl sie verloren haben. Donetsk immer ein sehr starker Gegner. Ich sage allerdings, dass Inter das jetzt dreht und ein 2-0 draus macht. Also Inter wird 2-0 gewinnen, sage ich.
Alles klar. Ich tippe auch hier wieder auf den Unentschieden. Ich sage 2-2, weil bei Shakhtar zu spielen ist auch eine unangenehme Aufgabe. Und Inter hat ja ebenfalls auch kräftezehrende Spiele. Ich weiß nicht, ob sie das Niveau eben unter der Woche halten können. Wir werden es sehen. Für den italienischen Fußball wäre es ja nicht schlecht. Atalanta Bergamo gegen Young Boys Bern, die im letzten Spiel Manchester United mit Cristiano Ronaldo 2-1 geschlagen haben. Macht's Atalanta besser als Manchester United?
Also Manchester United, muss man dazu auch kurz einwerfen, hat wirklich schlecht gespielt gegen Young Boys Bern. Heißt nicht, dass Young Boys Bern nicht gut sind. Ich glaube allerdings, dass die von Atalanta überrollt werden. Also ich glaube, da wird es ein 3-1 geben für Atalanta.
3-1 für Atalanta, das unterschreibe ich. Das habe ich mir auch notiert. Juventus gegen Chelsea, ohne die Baller, ohne Morata. Schwierig. Die einzigen Stürmer sind Keane und vielleicht Kulusevski, weil Caio Jorge ist auch noch nicht ganz fit. Ist ein bisschen dünn da vorne bei Juventus.
Also nimmt man trotzdem was gegen Juventus, Chelsea? Ja, ich würde gerne auf Juventus tippen. Ich mache das jetzt so, auch wenn es nicht erlaubt ist. Ich setze in Klammern Juventus 1-0 gegen Chelsea. Allerdings tippe ich, dass Chelsea Juventus mit einem 2-0 wieder nach Hause schickt.
Okay. Also du hast dich auf beide Seiten abgesichert, auf jeden Fall bei diesem Tipp.
Ja, also ich sage...
Ich tippe nämlich auch 2-0 Chelsea, ja, ist genau. Auf jeden Fall realistischer.
Ich sage auch, also ich sage, mein offizieller Tipp ist auf jeden Fall 2-0 Chelsea. Ich sage aber, dass ein 1-0 für Juventus auch drin sein könnte. So.
Das würden, glaube ich, alle Bianconeri unterschreiben. Kommen wir zur Europa League. Napoli empfängt Spartak Moskau. Werden die Napolitaner Abstriche machen im Kader, um für die Serie A zu schonen? Oder werden sie da auftreten mit der besten Mannschaft, die sie haben, und was mitnehmen?
Also ich denke, vor allem aktuell, wie es läuft, weil Neapel ja jedes Spiel gewonnen hat, werden sie ja keine Abstriche machen. Ich denke, die werden mit einer Vollbesetzung auftreten und das Spiel auch gewinnen. Ich sag 2-1.
2-1 für Neapel. Alles klar. Ich sag 3-0. Einfach, weil Neapel hinten momentan keine Gegentore kassiert. Genau, und Osimhen einfach in bestechender Form ist, wird ein klares Ding. Lazio spielt ebenfalls gegen eine Moskauer Mannschaft, und zwar gegen Lokomotive. Ich sage da, dass tatsächlich Lazio viele Körner im Derby gelassen hat und dementsprechend Lok Moskau 2-1 gewinnt.
Ich sage genau das Gegenteil, oder was heißt genau das Gegenteil? Ich sage, Lazio wird 2-0 gewinnen.
2-0, okay.
Ja. Ich bin sehr,
ist auch die Frage,
bin sehr auf der Seite der italienischen Teams.
Ja, ich wäre es auch gerne. Ist ja jetzt nicht die Frage, was wir gerne hätten, sondern was wir im Gefühl haben, wie es am Ende ausgeht.
Ja, habe ich ein Gefühl.
Vielleicht ein bisschen optimistischer, ich ein bisschen pessimistischer. werden wir mal sehen, wie weit wir da auseinander liegen. Ja, letztes Spiel. Zorya Lugansk aus der Ukraine empfängt die Roma, die gerade eine Derby-Niederlage haben hinnehmen müssen. Macht die Roma es da wieder ein bisschen wett?
Also ich glaube, die Roma ist heiß auf eine Art, also auf so eine Art Wiedergutmachung. Ich glaube, Rom wird die da komplett überrollen. Ich sage, das wird ein 5-1 für die Roma wieder.
Ein 5-1. Ja. Okay, ich tippe auch darauf, dass die Roma gewinnen wird. Allerdings nur in Anführungszeichen 3-1. Bauchgefühl. Also auf jeden Fall Sieg für die Roma. Und ja, damit haben wir einen Überblick über die Spiele, die uns unter der Woche erwarten. Mal sehen, ob wir diesmal besser tippen als letztes Mal. Da hast du letztendlich ja mit einem Punkt vor mir gelegen und ein bisschen richtiger getippt. Von daher, du bist das Orakel.
Wir nehmen allerdings aber keine Verantwortung, wenn irgendwer sich Tipico-Scheine macht, weil ich da irgendwas angegeben habe.
Gut, dass du das noch sagst. Nicht, dass wir da noch verklagt werden hier. Ja, sehr gut. Genau, schauen wir mal, ob du da recht hast. Ich wünsche es mir eigentlich, denn die italienischen Teams sind bei dir ja ein bisschen besser da weggekommen, was die Endergebnisse angeht. Und ich würde sagen, damit sind wir eigentlich durch, Überblick über die Woche gegeben und würde zum Abschluss gerne noch sagen, folgt uns auch bei Instagram unter Culture der Podcast und helft uns, die 100 Follower zu knacken. Da sind wir nämlich seit einer Woche immer mal wieder kurz davor, momentan bei 95. Also zack, auf Insta und uns abonnieren. Und vergesst uns auch nicht auf Spotify und allen anderen Podcatchern, worüber ihr uns hört, auch zu abonnieren. Das wäre, ja, wunderbar. Da würden wir uns sehr freuen.
Das kann ich nur wiedergeben. Das war's von
mir. Grazie, Lorenzo. War ein schönes Gespräch. Und das Schlusswort hast du. Bitteschön.
Ja, wie gesagt, das kann ich nur wiedergeben. Abonniert uns gerne auf Insta. Ihr würdet uns damit mega helfen. Ich habe mich jetzt über die Folge sehr gefreut. Fand ich, war eine gute Folge. Und ich freue mich schon auf jeden Fall auf die nächste. Und von mir dann auch ein Arrivederci und alla prossima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.